Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast findet wie so viele, dass Olaf Scholz viel zu oft kauzig kommentiert. Ich finde, das ist ein passendes Wort, kauzig. Aber er findet auch, dass der Kauz im Kanzleramt recht hat, wenn es um die stark diskutierten Taurus-Lieferungen, die es ja nicht gibt, von Deutschland an die Ukraine geht. Er schreibt dazu, ich zitiere, das Risiko will der Kanzler nicht eingehen. Man kann das Feigheit nennen, wenn man unbedingt will. Trotzdem wäre es eine Feigheit, die er vom ersten Tag des Krieges an verkündet hat. Zitat Ende. Welche Rolle dabei ein nicht hundertprozentiges Vertrauen des Kanzleramtes und auch des Kanzlers zur ukrainischen Führung spielt, was das abgehörte Taurus-Telefonat deutscher Top-Militärs dabei für eine Rolle spielt und natürlich, ob Olaf Scholz und Emmanuel Macron vielleicht doch noch eines Tages Freunde werden. Im Moment sieht es nicht danach aus. Darüber und über vieles mehr möchte ich mit Nico Fried sprechen, dem Politikchef des Stern, der natürlich, lieber Nico, in Berlin sitzt gerade.
So ist es. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
So ist es. Reaktion auf deinen Kommentar. Ich habe mal geguckt, es gab viele Kommentare zum Thema Taurus. Die Mehrheit ging eher so in die Richtung, die ich gelesen habe. Es kann auch tauschen. Naja, der Scholz, typisch Scholz, der Zögerer, der sich immer alles später überlegt und eines Tages macht das dann doch. Wie waren die Reaktionen auf deinen Kommentar?
Ja, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien. Es gab viele kritische Stimmen, natürlich so die üblichen, die gesagt haben, Scholz riskiert damit, dass die Ukraine sich nicht ausreichend wehren kann gegen die russischen Angriffe, dass sie nicht hinter die Stellungen der Russen kommt, um die Nachschubwege zu bekämpfen, insbesondere natürlich die berühmte Kertschbrücke, über die wir heute wahrscheinlich noch öfter sprechen werden. Aber auch einige Zustimmende, einige, die auch der Meinung waren, es sei ganz gut, dass der Text in dem Kommentar, und das war eigentlich mein eigentliches Bemühen, erstmal ganz gründlich auseinandergenommen wird, weil man muss ja sagen, der Bundeskanzler, und das habe ich ihm auch vorgeworfen, in dem Kommentar, kommuniziert halt sehr kompliziert. Also die Geschichte war ja so, dass er da bei dpa war. Alle wussten, es wird irgendwann von ihm was kommen zu Taurus, weil der Fraktionschef Rolf Mützenich das auch am Sonntag angekündigt hatte im Fernsehen.
Muss man einmal erklären, es gibt jedes Jahr, glaube ich, ein Treffen von Chefredakteuren bei der Deutschen Presseagentur. Und da war dann plötzlich auch, da sind ja immer wichtige Politiker da und Scholz war da auch.
Genau, da war Scholz auch und dann wurde er befragt zu allen möglichen Themen, aber natürlich insbesondere zu Ukraine. Und der Kollege Michael Fischer von dpa, der auch auf den Reisen von Olaf Scholz immer dabei ist, hat ihm dann die Taurus-Frage gestellt, die er im ersten Anlauf gar nicht beantwortet hat, sondern erstmal so das Ganze, das große Ganze dargestellt hat der deutschen Hilfen. Und dann auf Nachfrage hat er dann diese Festlegung getroffen. Und da muss ich sagen, das ist halt nicht die richtige Art, so eine wichtige Frage dann auch zu beantworten. Also die Leute fragen sich ja schon lange, auch wir Journalisten, warum ist die Position von Scholz so? Und dann macht er das in freier Rede und auch mit so einer etwas herablassenden Haltung. Das hat mich dann auch zu dem Wort kauzig geführt, weil ich finde, solche wichtigen Dinge, da muss man sich halt vorher einen Text zurechtlegen, die fünf entscheidenden Sätze, damit die Leute auch verstehen, was ich sage und nicht mit dieser gefürchteten Olaf-Scholz-Sprache dann solche wichtigen Entscheidungen verkünden.
Interessanterweise ist der Text, du verbesserst mich immer, wenn ich da Quatsch erzähle, der Text nochmal nachgeliefert worden vom Kanzleramt, ne? Also so ein gefühlter druckreifer Text.
Absolut, weil eben das natürlich wichtig war, diese Festlegung, die der Kanzler da getroffen hat. Deswegen wenige Minuten oder ein, zwei Stunden nach diesem Treffen bei dpa hatten die Journalisten in Berlin die Abschrift dieser ganzen Veranstaltung. Es ist auch vernünftig, aber noch vernünftiger wäre es natürlich, wenn man gleich so spricht, dass es verständlich ist und auch sofort verständlich berichtet werden kann.
Das ist und bleibt das Kernproblem von Olaf Scholz, wobei man sagen muss, er hätte danach jetzt zum Beispiel einen Auftritt vor Schülern, wo er dann so einen schönen Satz gesagt hat wie, ich bin der Kanzler und deshalb bleibt es so, wie ich der Kanzler es gesagt hat. Das versteht man. Trotzdem sagst du, kauzige Kommunikation, aber im Kern hat er recht. Warum hat Olaf Scholz recht, dass er sagt, wir liefern keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine.
Ja, also ich finde, er hat recht darin, dass die Frage, wie deutsche Soldaten daran beteiligt sein müssten, tatsächlich rechtlich so schwierig ist, dass sich die Situation ergeben könnte, dass man ein Mandat bräuchte des Bundestages. Und er fürchtet, dass erstens das im Bundestag selbst schon schwierig werden könnte, das überhaupt zu bekommen, es sei denn mit Hilfe der Opposition, das würde dann wahrscheinlich funktionieren, wäre aber für die Koalition nicht schön, aber diese innenpolitischen Überlegungen dürfen natürlich nicht entscheidend sein, aber es könnte dann eben auch oder würde ziemlich sicher diese Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht landen und muss man einfach befürchten, dass dann diese Entscheidung möglicherweise zurückgenommen wird, was nun die Verlässlichkeit deutscher Ansagen gegenüber der Ukraine, was geliefert wird und was nicht gerade steigern würde. Und das kann ich nachvollziehen. Ich sehe aber durchaus auch natürlich diesen Hauptkonflikt, dieses Hauptdilemma, in dem der Kanzler steckt. Er beruft sich ja auch gerne auf seinen Amtseid, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und seine unmittelbare Deutung ist immer die, ich wende Schaden vom deutschen Volk ab, wenn ich dafür sorge, dass es nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Es gibt aber nach meinem Dafürhalten natürlich auch eine Art moralischen Schaden, der für Deutschland entstehen kann, nämlich dann, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Und natürlich wird man dann auch die Frage stellen müssen, inwieweit hat die Politik des Bundeskanzlers die Waffenlieferungen, die oft lange gedauert haben, oder dann, wie bei Taurus, ganz verweigert wurden, möglicherweise dazu geführt. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Dilemma. Ich möchte nicht in seine Haut stecken, aber er hat es sicher auch ausgesucht und wollte es unbedingt. Und das ist sozusagen kein schönes Wort in dem Zusammenhang, aber das ist die Gefechtslage.
Wäre es besser, wenn Olaf Scholz eben nicht solche Sätze sagen würde, wie ich möchte verhindern, dass Deutschland direkt oder indirekt beteiligt des Krieges wäre, sondern wenn er sagen würde, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte einen dritten Weltkrieg verhindern. Ich möchte das verhindern, was die Ukraine jetzt gerade erlebt, dass das auch in Deutschland passiert, weil die Gefahr besteht. Wäre es dann klarer?
Ja, ich glaube, man muss beides machen. Also man muss die Gefahr insgesamt, und das wäre ja der dritte Weltkrieg, die kann man durchaus mal benennen, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Leute in der Absicht, sie zu beruhigen, nicht noch mehr verängstigt. Mhm. Also reden über einen dritten Weltkrieg ist ja nicht etwas, was man sagt, ach so, ja, und er verhindert ihn, okay, na, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, sondern es würde ja dann vielen Leuten erstmal bewusst, dass das tatsächlich als Gefahr im Raum steht. Aber natürlich muss man auch im Detail erklären, wie man das macht. Und diesen Streit um direkte und indirekte Beteiligung, da wird ihm ja jetzt immer vorgehalten, indirekte Beteiligung, das gibt es nicht, das ist kein juristischer Begriff. Ja, verstehe ich sofort, ist aber politisch gemeint. Ja. Mhm. Und das finde ich legitim. Aber wenn er das dann macht, und da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, aber es kommt eben immer wieder, du hast es ja auch gesagt, er muss es halt sauber kommunizieren, was er meint, damit die Leute ihn auch verstehen und damit er nicht, wenn er eine Antwort gibt, zwei neue Fragen aufwirft.
Er sagt dann ja immer darauf, messt mich an meinen Taten und ihr habt mir Zögern vorgeworfen, ihr habt mir mangelnde Unterstützung der Ukraine vorgeworfen. Jetzt guckt doch mal, wenn man das umrechnet, das Geld, was Deutschland ausgegeben hat für die Hilfe der Ukraine, nicht nur für die Militärhilfe, aber insgesamt, dann ist das mehr pro Kopf, als die USA ausgeben. In Europa ist es sowieso unerreicht, muss man ja schon fast sagen, obwohl natürlich die Briten und die Franzosen sagen, ja, aber wir liefern ganz tolle Waffensysteme, aber in der Menge ist es unerreicht, auch in der Unterstützung der Flüchtlinge, bei der Aufnahme von Flüchtlingen ist Deutschland, wir haben es neulich mal geguckt, Frankreich hat etwa so viele Flüchtlinge, Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen wie Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen. Also, wenn man sagt, als Kanzler, messt mich an meinen Taten, dann muss man doch sagen, da ist dieses vermeintlich Zögerliche und dieses nicht ausreichende Unterstützung der Ukraine, die kann man ihm eigentlich gar nicht vorwerfen, weil die Zahlen sagen das Gegenteil.
Naja, also da sind wir wieder an dem Punkt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Erstens, du hast recht und auch Olaf Scholz hat recht, die Hilfe, die Deutschland leistet, ist sowohl was die finanziellen Mittel angeht für Flüchtlinge, aber auch für Waffen. Wir leisten ja auch noch einen Beitrag an die EU für deren Waffenhilfe und finanzielle Hilfe. Das ist viel. Und ich glaube, es ist auch ein Verdienst von Olaf Scholz, dass er das Land, wenn du so willst, beisammen gehalten hat in dieser Frage, denn die Meinungen sind schon sehr konträr. Mhm. Also es gibt natürlich die, die wir dauernd erleben, ja, angefangen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Hofreiter Michael Roth, die immer mehr und immer schneller fordern, aber das ist ja möglicherweise nicht mal wirklich die Mehrheit, sondern es gibt natürlich einen sehr großen Teil in Deutschland, die diese Unterstützung auch sehr kritisch sehen in der Bevölkerung. Und dass er das einigermaßen gehalten hat, so dass eigentlich die meisten, sicher nicht alle, aber die meisten damit leben können, das ist ein Verdienst. Aber natürlich muss man die Frage stellen, konnten die Russen ihre Stellungen verstärken, weil deutsche Waffenhilfe zu spät gekommen ist? Ja? Aber das ist immer eine Abwägung und natürlich gab es auch Gründe zu warten, zum Beispiel mit der Lieferung der Leopard 2 Panzer, zum Beispiel bis die USA gesagt haben, wir machen da auch mit, das hat ja auch seinen politischen Sinn. Also das ist immer so, gibt Gründe dafür, Gründe dagegen, es ist so eine Gesamtabwägung und da würde ich sagen, das hat der Bundeskanzler bisher gut gemacht. So, und jetzt kommen aber eben immer neue Fragen nach Waffensystemen, jetzt wieder Taurus und da stellt sich die gleiche Frage wieder. Und ich verstehe ihn jetzt so, dass diese Taurus-Lieferung überhaupt nicht in Frage kommt. Da muss man sagen, das wäre dann tatsächlich das erste Waffensystem, bei dem er sagt, das mache ich jetzt nicht mit. Und dann ist es so, dann muss er sich den Konsequenzen auch stellen.
Und da muss man jetzt mal gucken, warum macht er das nicht mit? Also es gibt ja immer die Befürchtung, du hast es vorhin schon angesprochen, diese Taurus-Marschflugkörper können relativ weit fliegen, 500 Kilometer weit. Das heißt, die könnten auch auf Gebiete fliegen, von denen die Russen entweder annehmen oder wo es tatsächlich so ist, das ist unser Hoheitsgebiet. Und wenn wir angegriffen werden, dann steht in unserer Doktrin, dann können wir auch im Zweifel mit Atomwaffen zurückschlagen. Und offensichtlich hat Olaf Scholz sich informiert darüber, beim Militär kann man diese Waffen so einstellen, dass sie eine bestimmte Flugweite nicht überschreiten. Und dann haben die Experten gesagt, ja, das geht, aber wir wissen nicht, ob man es nicht wieder zurückstellen kann, zum Beispiel. So, und das ist ja offensichtlich die Befürchtung. Und daraus spricht ja dann auch immer ein grundsätzliches, ich habe am Anfang gesagt, also 100% vertraut er den Ukrainer und der ukrainischen Führung anscheinend nicht. Sonst würde er diese Waffen zur Verfügung stellen.
Ja, das scheint so zu sein. Der Grund ist natürlich, dass man nie weiß, in welche Notlage die Ukrainer kommen. Natürlich kann es passieren, dass die russische Armee immer weiter vordringt und der Krieg praktisch binnen Tagen verloren geht und wir wissen es nicht, ob dann irgendein Ukrainer, der ausgebildet wurde am Taurus, der das Gerät beherrscht, der möglicherweise auch weiß, wie man nach einem Reset neue Daten eingibt, wobei das wirklich hochkompliziert zu sein scheint, wie man aus dem Mitschnitt erfahren kann. Das ist ja wirklich sehr interessant, was man da auch lernt über die Frage, wie so ein Taurus programmiert werden muss. Aber okay, wenn er es gelernt hat, dann kann er es. Und dann könnte er möglicherweise Russland angreifen. Und das ist der Punkt, an dem der Kanzler sagt, es geht nicht, dass wir als Deutschland die Kontrolle aus der Hand geben. Und wenn es dafür notwendig ist, die Kontrolle zu behalten, dass wir dann in die Ukraine, das wird er sowieso nicht machen, aber eben auch direkt beteiligt sind, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Mandat und dieses Risiko will er nicht eingehen. Okay, das ist seine Position, kann man nachvollziehen, kann man sich drüber auseinandersetzen.
Du hast es gerade erwähnt, diesen Abhörskandal, ein Skandal ist es ja wohl, also deutsche Top-Militärs wurden bei einem Gespräch abgehört vom russischen Geheimdienst, das wurde dann veröffentlicht. Interessant ist, dass das auch wieder in der Bewertung ein Skandal ist, der an Olaf Scholz haften bleibt, wo man erstmal denken würde, Moment, das ist doch eigentlich ein Problem des Verteidigungsministeriums, dass überhaupt deutsche Top-Militärs abgehört werden können. Wir haben heute gelernt, hat einfach einer einen Fehler gemacht, hat einfach ein System genommen, was überhaupt nicht abhörsicher ist. Trotzdem heißt es jetzt wieder, oh, wird jetzt gefährlich für Olaf Scholz. Warum kann das gefährlich werden für Olaf Scholz? Weil die Militärs gesagt haben, man könnte das schon einsetzen, wenn man auf bestimmte Dinge achten würde? Oder warum wird das gefährlich für den Kanzler?
Ja, also ich habe mir das gestern mehrmals angehört, diese Aufnahme. Und ich kann nicht erkennen, dass es über das hinaus, was der Skandal ist, nämlich dass das Gespräch überhaupt abgehört und mitgeschnitten werden konnte, jetzt für irgendjemanden politisch schwierig wird. Und auch nicht für Olaf Scholz, sondern was machen die vier Herren da? Sie sprechen darüber, wie man für den Fall, dass die politische Entscheidung doch anders fallen sollte, nämlich dass man den Ukrainern doch das Taurus-System liefern möchte, wie das dann praktisch funktionieren könnte. Also es ist eine ganz normale Besprechung unter Experten. Da wird kein Krieg vorbereitet, wie es von linker Seite irgendwie heißt und auch von ganz rechts, sondern die Experten unterhalten sich, was müsste man dann machen. Und sie denken selber die roten Linien der Politik immer mit. Also es gibt mehrere Stellen in dieser Aufnahme, wo also zum Beispiel dann gesagt wird, okay, wenn wir vielleicht die Daten nach Polen bringen und dann mit dem Auto in die Ukraine fahren, aber um Gottes Willen, wenn das die Presse erfährt und politisch geht das gar nicht. Ja. Also die denken das durchaus mit, aber sie wägen natürlich die Optionen. Und der Hintergrund ist der, dass sie eben eine Besprechung vorbereiten mit dem Bundesverteidigungsminister, sich darauf vorbereiten, was sie ihm zu diesem System und zu den rechtlichen Bedenken, den politischen Bedenken sagen können. Und also inhaltlich ist da für mein Empfinden kein Skandal zu finden. Das Einzige, und das wird ja jetzt auch geprüft, hätten die in dieser technischen Konstellation über WebEx, selbst wenn sich der eine Teilnehmer in Singapur korrekt eingewählt hätte, hätten die bestimmte Dinge da besprechen dürfen oder wären die unter die Geheimhaltungsstufe gefallen, sprich hätte man dann ein anderes System verwenden müssen. Okay, das kann ich nicht beurteilen, das werden jetzt die Juristen im Verteidigungsministerium klären, aber es gibt hier keinen Skandal zu entdecken, der an Olaf Scholz hängen bleibt.
Und wenn, dann wäre es eher etwas für Boris Pistorius. Die Hauptsorge von Scholz ist ja offensichtlich, dass Deutschland sich direkt beteiligen könnte und dass Putin das so bewerten könnte. Und dann sagen ja viele, die Scholz kritisch sehen, sagen, naja, am Ende entscheidet Putin, was Putin findet. Also wenn er findet, Deutschland beteiligt sich am Krieg, dann ist es relativ, eigentlich ist es relativ egal, was du machst, weil es kann auch eine Kleinigkeit, es kann auch 20 Helme sein, wenn Putin sagt so. Da ist ja auch was dran, ne? Also muss man, die Frage ist, wie weit muss man in diesem fortgeschrittenen Stadium des Krieges noch Rücksicht auf Wladimir Putin und dessen Blick auf die Welt nehmen, der sowieso ein komplett anderer ist, als wir ihn haben?
Ja, du, ist es so, dass der Vorwurf an Scholz ja lautet, also du versuchst dich lieb Kind zu machen bei Putin, ja, indem du bestimmte Dinge nicht tust. Das halte ich ehrlich gesagt für absurd. Ich glaube, dass der Bundeskanzler sehr genau weiß, dass Wladimir Putin letztlich unberechenbar ist. In einer gewissen Weise berechenbar, weil er alles im Grunde, also immer einlöst, was er sagt. Aber das heißt, es ist auch durchaus denkbar, dass er diesen Konflikt eskaliert. Und ich glaube, der Bundeskanzler verfolgt die Linie, dass er nicht, wenn es schief geht, hinterher sagen muss, es lag auch daran, dass wir möglicherweise zu weit gegangen sind und wir eine Verwicklung Deutschlands in diesen Krieg provoziert haben. Ja. Das ist eine wahnsinnig schwierige Linie. Wie weit geht man? Was unterlässt man? Und es stellt sich wieder die moralische Frage, mit dem, was ihr nicht tut, lasst ihr damit die Ukrainer hängen? Aber aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Und dann muss man eben eine Entscheidung treffen. Und Olaf Scholz trifft die. Und da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten. Und ich finde, es sind da aber auch Grenzen gesetzt, auch für uns Außenstehende das zu beurteilen, weil wir natürlich über viele Informationen auch einfach nicht verfügen, manches technisch nicht verstehen. Und die eine Information, die wir alle nicht haben, nämlich was geht in Wladimir Putins Kopf vor, die ist natürlich immer gesetzt.
Du hast trotzdem einen schönen Text geschrieben über die Münchner Sicherheitskonferenz, wo du sagst, Scholz ändert so ein bisschen seine Strategie, denn er ist ja derjenige, der viel Kritik einstecken muss, aber sagt, was macht ihr eigentlich? Was tut das Land eigentlich? Was tut? Ist das die neue Strategie zu sagen, guck mal, also wir Deutschen, meiste Geld, meiste Militär nach den USA, Unterstützung, das ist ja auch ein Credo von Scholz, den Satz hört man noch mehr als You Never Walk Alone, sondern solange es nötig ist. Also ihr könnt euch auch auf uns verlassen. Und jetzt fängt Scholz an zu sagen, was macht ihr eigentlich? Das ist aber auch legitim aus seiner Sicht und aus der deutschen Sicht, weil wir uns ja nicht vorwerfen lassen müssen, irgendwie nichts zu tun, obwohl ja de facto es so ist, dass wir relativ viel tun, mehr als andere.
Ja, ich glaube nicht einmal, dass es so sehr daraus entsteht, diese Forderung, dass er findet, Deutschland tut viel und die andere tut wenig, bestimmt auch. Also gerade gegenüber Frankreich spielt diese Frage immer wieder eine Rolle, weil ihm da natürlich, das hat er übrigens mit seiner Vorgängerin Angela Merkel gemein, die großen Reden von Macron ein bisschen auf den Geist gehen, weil sie halt oft dann mit Taten unterlegt sind. Okay, aber ich glaube, was er vor allem meint, und so hat er es auch eingebettet bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wir müssen damit rechnen, dass das Geld, was die Amerikaner eigentlich der Ukraine geben wollen, nicht mehr kommt. Weil der Kongress, also insbesondere das Abgeordnetenhaus, das Repräsentantenhaus, diese Gelder nicht freigibt, weil es republikanisch dominiert ist und diese Republikaner von Donald Trump dominiert sind. Und damit muss man umgehen. Und das heißt, die anderen Europäer müssen auch schauen, so wie man auch Deutschland zu Recht immer gesagt hat, pass mal auf, es kann nicht sein, dass wir alle 2% unserer Rüstungsausgaben entsprechend dem NATO-Ziel bereitstellen und ihr Deutschen nicht und am Schluss müssen wir dann für euch die Kohle aus dem Feuer holen. So sagen die Deutschen jetzt auch, pass auf, wenn wir künftig eine viel größere Verantwortung für die Ukraine übernehmen müssen, weil die Amerikaner nicht mehr liefern, dann müssen wir uns überlegen, wie wir das verteilen. Und das war, glaube ich, der Kern des Appells, wie er ihn da in München von sich gegeben hat.
Ist ein guter Übergang zu Macron. Du hast es gerade gesagt, Angela Merkel hatte auch die Schwierigkeiten mit der Art und Weise, wie Macron auftritt, wie er dann solche Sachen, man muss es ja mal sagen, raushaut, wie die NATO-Bodentruppen, die dann in die Ukraine gehen könnten. Obwohl nach allem, was man weiß, vielleicht weißt du mehr offensichtlich das ja vorher im Vorfeld besprochen wurde und Olaf Scholz gesagt haben soll, als Macron die Frage in den Raum warf, ob man NATO-Bodentruppen auch in der Ukraine einsetzen könnte, sinngemäß Olaf Scholz oder übersetzt gesagt haben, nur über meine Leiche. Ja. So, und trotzdem hatte Macron nichts Besseres zu tun und damit hatte weder Olaf Scholz noch die anderen Anwesenden gerechnet, dass hinterher, obwohl es eigentlich abmoderiert war im Kreis der Regierungschef, hinterher in deiner Pressekonferenz nochmal zu erwähnen. Warum macht der das? Um den Scholz zu ärgern, um die Deutschen zu ärgern, um vor seinen Leuten gut dazustehen?
Also, ich glaube schon, dass Macron ein bisschen angegriffen war, also innenpolitisch sowieso, das wissen wir ja, das geht ja eigentlich seit Jahren so, aber auch außenpolitisch unter anderem durch diese Vergleiche immer mit Deutschland, dass Deutschland mehr Macht in der Ukraine, mehr liefert und auch mehr Geld liefert und insbesondere, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast, viel mehr Flüchtlinge aufgenommen hat. Und da vielleicht hat er da mal die Gelegenheit für eine Retourkutsche gesehen, wobei ich die ehrlich gesagt weniger bei den Bodentruppen sehe, als in dem, was Macron in der Pressekonferenz dann noch gesagt hat, also über die Länder gesprochen hat, die ja immer so lange gebraucht hätten mit den Lieferungen und am Anfang nur Helme liefern wollten, da wusste dann jeder, wer gemeint ist. Also dieses Verhältnis, das ist bekannt, das ist nicht besonders gut. Da gibt es offensichtlich eine Rivalität. Olaf Scholz war dann natürlich in der schwierigen Situation. Man hat ihn ja dann kritisiert hinterher, warum hat er nicht gleich was gesagt? Ja, wenn er auf offener Bühne dann in der Pressekonferenz was gesagt hätte oder unmittelbar danach in einem eigenen Statement, dann wäre die Brüskierung von Macron eigentlich noch viel größer gewesen. Und so hat er dann 2 Tage gewartet und hat dann in Deutschland reagiert darauf, dass natürlich hier der Begriff Bodentruppen sofort eine riesige Diskussion ausgelöst hat, zu Recht. Und hat das dann zumindest für Deutschland eingefangen, wobei, wenn ich mich richtig erinnere, die Formulierung auch war, keine NATO-Truppen auf dem Boden der Ukraine. Das war schon eine sehr weitgehende Festlegung, weil er das natürlich nicht alleine bestimmen kann. Aber gut, so ist es, so sind die Schwierigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland. Und man kann eigentlich immer nur hoffen, aber das hoffen wir jetzt auch schon sehr lange, dass das mal besser wird.
Und liegt das auch daran, dass die beiden Männer einfach nicht zusammenfinden, weil sie so, ich habe mir auch lange darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Problem, was viele Menschen mit der kauzigen Kommunikation von Scholz haben oder mit Scholz selber. Und bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass, was er ja gar nicht kann, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ist Smalltalk. Also ja. Der ist niemand, der schnell mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen kann. Ich habe das mal für mich gesagt, so, ich hatte so nach dem 40., 50. Aufeinandertreffen mit Olaf Scholz das Gefühl, jetzt fangen wir nicht mehr von vorne an. So, nun bin ich jemand, der gern auf Menschen zugeht. Ich habe mich aber gefragt, wie geht das den anderen Regierungs- und Staatschefs, wenn die auf jemanden treffen, wo sie jedes Mal denken, wie so eine Mauer, das ist gar nicht, das ist kein Vorwurf, der ist halt einfach so. Und vielleicht ist das einer der Gründe, dass die irgendwie nicht mit derselben Sprache sprechen können, weil die so komplett unterschiedlich sind, weil wirklich die Chemie, die menschliche Chemie nicht stimmt. Anders ist es ja nicht zu erklären.
Also ich glaube, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, diese unterschiedliche Art zu sprechen, zu kommunizieren. Es gibt ja eine ganz schöne Episode aus einem der früheren Treffen mit Macron, wo also Macron wieder mit großem Aplomb und so irgendwelche Strategien, ich glaube, im wirtschaftlichen Bereich entworfen hat. Und das ging über mehrere Minuten. Und dann war Scholz da und hat gesagt, ja, okay, so machen wir es. Und das mag verstörend wirken. Und dann kommt natürlich hinzu, das kennen wir ja alle, wenn wir öfter mit ihm zu tun haben, auch jetzt gar nicht nur in Pressekonferenzen, sondern auch in Hintergrundgesprächen, vielleicht mal auf Reisen, auch später am Abend, wenn man dann noch im Hotel irgendwie sich trifft und zusammen ein Glas Wein trinkt und über Politik spricht. Er hat natürlich so eine Art, seinen Gesprächspartnern das Gefühl zu geben, dass er alles besser weiß. Mhm. Und ich fürchte, damit können wir Journalisten noch umgehen, weil wir natürlich eh wissen, dass wir es besser wissen. Da kann uns so ein Kanzler viel erzählen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Staats- und Regierungschefs hier und da ein Problem ist. Und vor allem bei solchen, die so ein ausgeprägtes Ego haben und all das, was ihnen wichtig ist, dann auch noch in so schöne Worte fassen können wie Emmanuel Macron. Lange Rede, kurzer Sinn. Deine Vermutung, dass das zwei so total unterschiedliche Typen sind, die da aufeinandertreffen, die ist so und die macht es nicht leichter. Aber wenn wir zurückschauen im deutsch-französischen Verhältnis, hatten wir auch schon ganz andere, eigentlich nicht zusammenpassende Figuren. Ja, ich meine, Kohl und Mitterrand, ja, okay, die haben dann über die Geschichte zusammengefunden, ja.
Aber das müsste man ja hier eigentlich auch erwarten können. Ich meine, größer kann die Bedrohung nicht sein. Es ist allen klar, dass sich Europa emanzipieren muss, sicherheitspolitisch von der EU. Es musste auch den Franzosen klar sein, dass es Sinn macht, dass jetzt die Deutschen nicht auch noch irgendwann eine Atombombe kriegen, sondern dass man ein gemeinsames Abschreckungsmechanismus hat und so. Das verstehe ich nicht, dass die dann trotz dieser sehr offensichtlichen Bedrohung dann nicht zusammenfinden, weil die Egos so sind, wie sie sind.
Ja, ich glaube nicht, dass die Egos spielen eine große Rolle in der unmittelbaren Kommunikation von Scholz und Macron, ja. Aber dann gibt es natürlich einfach auch, sagen wir mal, im erweiterten Bereich große Unterschiede. Nach meinem Empfinden zum Beispiel hat Annalena Baerbock dem deutsch-französischen Verhältnis am Anfang relativ viel Bedeutung beigemessen, später nicht mehr so sehr. Also man hat ja nie das Gefühl, dass sie mit ihrem jeweiligen französischen Counterpart so eng ist wie mit Blinken, dem amerikanischen Außenminister, mit dem sie offensichtlich eine ganz vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Und so geht das dann auf mehreren Ebenen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch starke wirtschaftlich unterschiedliche Interessen. Energiepolitisch geht es total auseinander. Also deswegen wäre es so wünschenswert, dass die an der Spitze besser miteinander auskommen, um diese Gegensätze zu überbrücken. Aber sieht nicht so aus.
Du erlebst Olaf Scholz ja häufiger, siehst ihn mal. Ich staune immer, wenn ich ihn sehe, wie er das alles so vermeintlich gut wegsteckt. Also er wirkt jetzt nicht, wie sagte neulich ein Kollege, er wirkt jetzt nicht wie ein Kanzler auf Abruf. Obwohl das ja viele behaupten. Und wenn man mit ganz vielen Journalistenkollegen, ich weiß nicht, ob das in Berlin tatsächlich, das wahrscheinlich redet ihr jeden Tag dreimal am Tag darüber, wann die Regierung, ob die nun morgen oder übermorgen oder überübermorgen zurücktritt. Aber er wirkt auf eine auch da wieder fast schon verstörende Art gelassen? Oder ist das nur mein falscher Eindruck?
Nee, das stimmt. Also erstmal, um hinten anzufangen, es ist tatsächlich so, dass man natürlich seit Wochen oder eigentlich seit Monaten darüber spricht, wann fällt diese Regierung auseinander. Es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen ermüdend. Es passiert ja dann am Ende auch nicht. Aber das führt uns auch zur Figur des Kanzlers. Ja, dein Eindruck ist völlig richtig. Mir geht es auch so. Ich würde sogar noch weitergehen. Manchmal, man ist ja dann auf Reisen mit ihm und dann auf dem Hinflug, wohin auch immer, kommt er ja dann immer nach hinten zu den Journalisten. Gibt es ja auch Fotos davon, von den ersten Reisen. Und gibt so einen Überblick über den Gegenstand der Reise, aber auch über die politische Lage, wie er sie sieht. Und da staune ich manchmal, mit welchem Selbstbewusstsein er das vorträgt und über die Krisen eigentlich gar nicht groß spricht. Das ist so. Anfang des Jahres hatte ich den Eindruck, dass diese Souveränität oder dieses Wegstecken können, bei dem ihm im Klammer gesprochen, das, worüber wir vorhin geredet haben, nämlich dieses ich weiß es eh alles besser, das hilft ihm da ja auch. Ne? Also das ist ja sozusagen das Skelett für seine Haltung. Da war das mal so ein bisschen erschüttert. Da gab es ja dann mehrere Dinge. Da war diese Niederlage in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht, wobei ich glaube, er hat bis heute nicht begriffen, wie so viele Verfassungsrichter unterschiedliche juristische Auffassungen konnten als er, der doch das für richtig hielt. Und dann gab es aber auch solche Momente wie beim Handballspiel, da bei der WM, wo er so massiv ausgepfiffen wurde. Und da hat er dann ja auch seine Öffentlichkeitsstrategie ein bisschen verändert. Er hat ein großes Hintergrundgespräch gemacht, darüber kann ich jetzt erzählen, weil das sowieso schon berichtet wurde, auch in anderen Medien. Und da wirkte er so ein bisschen zerknirscht und okay, ich sehe schon, ich muss da mal manches ändern. Dann hat er ein großes Interview in der Zeit gegeben, sich erklärt und auch Fehler zugestanden, soweit ihm das möglich war. Aber da ist jetzt eigentlich nichts wirklich draus entstanden. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, okay, da ist jetzt ein komplett neuer Olaf Scholz, der so ein paar Dinge sich vorgenommen hat. Sondern wenn wir jetzt gerade an diese Taurus-Geschichte so und so denken, dann ist es eigentlich genau der Olaf Scholz, wie er auch bei Leopard, in diesem Leopard-Streit aufgetreten ist.
Was auch gar nicht anders sein kann, erstmal muss ich immer an den Satz denken von ihm, mit dem dieser Podcast beginnt. Dieser Satz lautet von Olaf Scholz, ich bin, wie ich bin, so. Also, und das andere ist natürlich, du hast es gut beschrieben, er ist, ich glaube, er würde es sogar zugeben, sein Vater hat gesagt, er war schon in der Schule ein Besserwisser. Und natürlich, was haben Besserwisser an sich, dass sie nicht zurücknehmen, was sie mal gesagt haben? Ne? Also wahrscheinlich hält er nach wie vor das Urteil des Bundesverfassungsgerichts einfach für Blödsinn, weil er hat es ja irgendwie komplett anders gesehen. Das heißt, man muss da nichts erwarten. Aber was einem schon auffällt, er sucht sein Heil jetzt tatsächlich in der Außenpolitik, oder? Also in ich glaube, der Spiegel schrieb, dass der Friedenskanzler die Hoffnung jetzt, was ist die größte Sorge der Deutschen oder eine der größten Sorgen ist, wir dürfen nicht in diesen Krieg reingezogen werden. Und wenn ich das verhindere, wenn ich es schaffe, das zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht gewinnt, dass der Krieg nicht überschwappt, dann habe ich vielleicht doch noch eine Chance bei der Bundestagswahl. In Achtung, ja, ungefähr 18 Monaten.
Ja, also ich würde immer sagen, er sucht sein Heil in der Außenpolitik ein bisschen auch gezwungenermaßen.
Weil
von Anfang an in dieser Legislaturperiode so wahnsinnig dominierend war, auch mit ihren innenpolitischen Konsequenzen, Energiepolitik etc. Deswegen kann er eigentlich gar nicht anders. Allerdings ist es auch so, dass er Anfang des Jahres auch der Meinung war, die größten Konflikte innerhalb seiner Koalition, ja, Heizungsgesetz, Atomkraft und so weiter, die seien überstanden. Und es würde jetzt innenpolitisch auch mal ein bisschen friedlicher zugehen. Das hat sich ja dann nicht bewahrheitet, wie man gesehen hat. Das hatte nicht unbedingt immer mit der Koalition zu tun, aber dann schon auch, wenn wir an die Bauernproteste denken und andere Themen und am Horizont natürlich immer die Frage, wie stellen wir eigentlich den nächsten Haushalt auf? Wo holen wir da das Geld her, um die Lücken zu füllen, die sich jetzt schon klaffend auftun? Deswegen ist es einfach im Moment so, dass die Außenpolitik wieder wahnsinnig dominiert und die Koalition an sich weiter wurschtelt wie bisher auch. Heute gab es jetzt mal eine Gemeinsamkeit FDP und SPD beim Rentenpaket. Das sind ja eigentlich ganz erfreuliche Dinge, aber es ist noch nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist dominant ein normales Regieren. Und zu dem Aspekt Friedenskanzler vielleicht noch ein Wort. Also dieser Vergleich ist natürlich schnell da, weil Gerhard Schröder 2012
genau.
die Bundestagswahl nicht nur, in Klammern Flut, aber auch wegen seiner Haltung zum Irakkrieg gewonnen hat. Es ist aber so, dass man von Schröder auch lernen kann, wie man dieses Thema überreizt, weil er dann eigentlich für die Landtagswahlen, die danach kamen, nachdem er wieder gewählt war, die ganze Sache ja noch ein bisschen verschärft hat mit seinem berühmten Auftritt in Goslar. Und die Wahlen gingen trotzdem verloren. Und auch die Koalition ging dann allmählich den Bach runter. Also wir sind immer schnell bei der Hand, für solche außenpolitischen Dinge dann Politikern ganz allgemein ausschließlich innenpolitische Motive zu unterstellen. Ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich muss er Rücksicht nehmen auf seine SPD. Natürlich weiß er, dass die Deutschen grundsätzlich ein schwieriges Gefühl gegenüber Krieg haben, dass es viele gibt mit einer eigentlich grundsätzlich pazifistischen Einstellung. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass er in den letzten Monaten nicht sehr, sehr viel getan hätte, um in diesem Krieg der Ukraine auch zu helfen und Deutschland da vernünftig zu beteiligen.
Du hast die Außenministerin erwähnt. Wie bewertest du die Rolle der Außenministerin in diesem Konflikt? Sie ist bekannt geworden durch ihre wertegeleitete Außenpolitik. Aber ich habe so das Gefühl in der letzten Zeit, aber das ist auch nur ein Gefühl, das es täuscht, sie spielt da eigentlich maximal eine Nebenrolle in Zeiten, in denen Außenpolitik die Hauptrolle spielt.
Ja, das ist so. Es gab natürlich auch immer wieder offene Gegensätze bei der Frage der Waffenlieferung. Ich glaube, dass das jetzt bei Taurus auch wieder der Fall ist. Sie hält sich allerdings etwas mehr zurück, als sie das früher gelegentlich gemacht hat. Aber es stimmt schon, bei den Ukraine-Themen, sozusagen im Kern der Verhandlungen und all der Dinge, die da so stattfinden, also keine Friedensverhandlungen, sondern der Verhandlungen natürlich auch innerhalb der NATO und so, spielt sie, ich will nicht sagen keine Rolle, aber eine Nebenrolle. Was sie macht und was ich ehrlich gesagt auch gut finde, ist, sie reist immer wieder in die Ukraine. Sie war sehr oft in der Ukraine, sie zeigt da auch Solidarität. Aber sie hat sich jetzt natürlich auch sehr stark auf den Nahen Osten kapriziert, reist dort sehr viel hin. Nicht, dass Deutschland da wirklich großen Einfluss ausüben könnte. Aber es ist bestimmt nicht ganz unwichtig, wenn die Außenministerin zum einen auf israelischer Seite immer wieder die Solidarität deutlich macht mit kritischen Worten und auf der anderen Seite aber auch auf der arabischen Seite so ein bisschen gute Stimmung für Deutschland macht, weil die sehen das gar nicht gern in vielen Ländern, dass wir Israel so vorbehaltlos mehr oder weniger unterstützen.
Und man vergisst ja diesen anderen Konflikt. Du hast es, das muss ich am Ende natürlich nochmal besprechen, weil ich festgestellt habe, in jetzt 106 Folgen dieses Scholz-Updates gefühlt in 82 ging es immer in einem Nebenaspekt darum, wie lange hält diese Regierung noch? Du hast es eben schon gesagt, das ist eine Diskussion, die ermüdet, die aber nicht abbricht. Habe ich dich richtig verstanden, dass du auch zu denen gehörst, die sagst, Leute, diese Regierung hält bis zum Herbst 2025?
Das habe ich bis vor ein paar Wochen immer so gesagt, und zwar aus einem ganz einfachen Motiv heraus, weil keine der drei Parteien eigentlich ein Interesse daran haben kann, dass sie zerbricht. Und daran hat sich auch nichts geändert, im Gegenteil. Ich war jetzt gerade die letzten Tage sehr viel in der CDU unterwegs und auch mit Friedrich Merz. Die haben sich gefestigt. Ja. Also die Umfragen sind jetzt immer noch nicht so toll. Klar, sie liegen vorne, aber auch die persönlichen Werte von Merz sind noch nicht so gut. Aber das ist schon eine andere Lage, als sie noch vor einem Jahr gewesen wäre. Ja. Von daher, es gibt da auch einen ernstzunehmenden politischen Gegner, der dann auch bei Wahlen ein ernstzunehmender politischer Gegner wäre. Und aber warum ich es jetzt nicht mehr sage, dass sie bis zum Ende hält, was immer noch denkbar ist, aber bin mir nicht mehr ganz so sicher, weil ich glaube, dass Christian Lindner einfach eine ganz simple Kalkulation macht. Er wird am Ende danach entscheiden, wie er sich besser retten kann. Ist es besser aus der Koalition rauszugehen, den Preis zu zahlen, als unzuverlässig zu gelten, aber wenigstens die eigene Anhängerschaft zu befriedigen, mit dieser Koalition eben nicht gut leben kann. Und damit darauf zu kalkulieren, dass die FDP dann bei den nächsten Wahlen zumindest wieder ins Parlament bringen, was ja im Moment laut der Umfragen auch nicht gesichert ist. Oder sagt er, nein, es ist wichtig für die FDP, dass sie in dieser Koalition bleibt, dass sie da ihre Duftmarken setzt, bestimmte Dinge durchsetzt. Das wird mir am Ende bei den Wählern selber helfen. Diese Abwägung wird er machen. Und wenn er irgendwann zu dem Ergebnis kommen sollte, es ist für das Überleben der FDP sinnvoller rauszugehen aus der Koalition, dann wird er es machen.
Geht es um das Überleben der FDP oder geht es um sein Überleben? Weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du dann rausgehst und die FDP schmiert richtig. Ich habe übrigens neueste Umfrage, es gab jetzt eine Insa-Umfrage, wobei die immer starke Schwankungen haben. Da war die FDP tatsächlich wieder bei 5,5%. Da gab es auch schon erste, die gesagt haben, oh, ist das die Kehrtwende, weil auch die AfD wieder ein bisschen zulegte. Aber weil das Risiko ist doch, ob du da rausgehst oder nicht. Du weißt ja am Ende nicht, wie die Leute darauf reagieren, weil es kann auch sein, dass, ne?
Ja, das ist der Punkt. Das ist natürlich immer, sagen wir mal, eine riskante Wette, so rum oder so rum. Aber er hat ja durchaus einen politischen Riecher bewiesen in den letzten Jahren. Sonst wäre ihm die Erfolgsgeschichte, die er mit der FDP geschrieben hat, ja nicht gelungen. Und auf den wird er sich dann da am Ende auch verlassen. Aber um die Frage zu beantworten, um wen es geht, um Lindner oder um das Überleben der FDP. Ich glaube, Christian Lindner ist dann zufrieden mit seinem liberalen Lebenswerk, wenn die FDP nach dieser Regierungsbeteiligung nochmal in den Bundestag kommt.
Was ja schon eigentlich eine bittere Erkenntnis ist.
Aber es ist eben jetzt so. Natürlich würde er dann auch gerne weiter regieren, in welcher Konstellation auch immer. Aber das muss er schon hinkriegen, weil wenn das nicht gelingt, dann entwertet das natürlich alles, was er vorher für die FDP, und das ist ja unbestritten, geleistet hat.
Lieber Nico, vielen Dank. Nächste Woche, ich krieg's immer nicht hin. Es ist auf jeden Fall eine Frau da. Entweder Ulrike Herrmann, die liebe Kollegin von der Taz, die ein großer Verteidiger der Ampelkoalition ist, oder Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt. Eine von beiden ist auf jeden Fall nächste Woche in diesem Podcast. Nico, vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
Ich danke dir und den Hörern kann ich sagen, egal welche Frau kommt, beide sehr hörenswert.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.